Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser unbeflecktes Herz, Maria, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, Ewigkeit. Amen. Ich bring's halt nichts übers Herz. Ich muss Ihnen jetzt endlich mal ein bisschen über den 13. Mai noch etwas sagen. Und deshalb lasse ich den geplanten Vortrag jetzt, verschiebe ihn auf morgen. Ich werde dann zwei von meinen Vorträgen ein bisschen zusammensetzen. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, weil wir den 13. Mai haben, dass wir diese Gelegenheit gerade von Exerzitien auch dazu benutzen, um einzudringen in die Worte der Mutter Gottes selbst. Denn das ist ja das Ziel, dass wir durch diese Exerzitien eine tiefe Liebe zum unbefleckten Herzen Mariens finden und insbesondere ein neues Verhältnis zu dem, was sie uns in Fatima gesagt hat. So, ich möchte nochmal zurückkommen zu dem, was ich heute Morgen gesagt habe. Das erste Wort der Mutter Gottes in Fatima: fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts Böses. Und wie gesagt, weil sie die ersten Worte der Mutter Gottes in Fatima sind, sind sie sehr wichtig. Und es ist gesagt, dass wir hier eine wichtige Interpretation finden, weil hier bereits die große, wie soll ich sagen, der große Kampf oder der große Gegensatz eben ganz klar deutlich wird. Denn die heutige Welt ist eine Welt des Schreckens, und wo alle oder viele Kräfte der Finsternis uns von allen Seiten uns schaden. Die vielleicht sagen, ich tue euch nichts Böses, aber die tun uns Böses. Sie schaden uns an Leib und sie schaden uns an der Seele. Sie schaden uns in unserem persönlichen und in familiären und in jeglicher Art von unserem Leben. Und im Gegensatz dazu steht die erste und grundsätzliche Aussage unserer lieben Frau in Fatima: ich, deine Mutter, sei sicher, ich tue dir nichts Böses. Bei mir hast du nichts zu fürchten. Kein wirkliches Übel kann euch etwas anhaben, wenn ihr auf mich hört, mir folgt, mich annimmt. Und dann kommt das Wort: woher kommen sie? Woher kommst du? Unsere liebe Frau antwortet: ich bin vom Himmel. Ich bin vom Himmel. Und hier möchte ich noch einmal darauf zurückgehen, denn diese Betrachtung führt uns in die Tiefen des Geheimnisses der Mutter Gottes. Wenn wir mit den Heiligen und den Engeln fragen, wer bist du, die Immaculata, wird sie immer antworten: ich bin. Ich bin. Und ich bin himmlisch. Ich bin vom Himmel. Vom Himmel, das ist, wie gesagt, ein Widerhall des Gebets des Herrn: Vater unser, da du bist im Himmel. Und von diesem Himmel, wo Gott der Vater ist, das heißt die Ewigkeit des Vaters, das heißt das göttliche Leben, die göttliche Wirklichkeit, die göttliche Majestät selbst, von diesem Himmel ist sie. Von diesem Himmel ist sie mit ihrem ganzen Sein und Wesen. Im Gegensatz dazu sind alle Menschen zuerst nicht vom Himmel, sondern von der Welt. Natürlich sind wir Kinder menschlicher Eltern. Maria ist dazu im Gegensatz das einzige menschliche Leben in unserem Geschlecht, welches eine Ausnahme von der allgemeinen Regel darstellt, dass sie zuallererst und vor allem vom Himmel ist, bevor sie von der Welt ist. Jetzt können Sie sagen, was soll denn das? Sie ist ja auch die Tochter von der heiligen Anna und dem heiligen Joachim. Und sie ist auch ein Kind, in diesem Sinne ein Kind Evas. Und sie ist auch mal geboren, wie jeder andere Mensch auch. Warum können wir sowas sagen? Weil die Kirche, die Mutter Gottes, die diese Worte der Weisheit zuspricht, wenn sie sagt, das ist die Lesung zum Fest der unbefleckten Empfängnis: der Herr besaß mich von Anfang seiner Wege, von Anbeginn, noch bevor er etwas geschaffen hat. Von Ewigkeit her bin ich eingesetzt, von Urbeginn, bevor die Welt ward. Noch waren nicht die Abgründe und ich war schon empfangen. Ich war bei ihm und ordnete alles. Das ist sehr interessant. So war Maria, die Unbefleckte, die Immaculata, die jetzt in Fatima sagt, ich bin vom Himmel, war praktisch in Gottes Gedanken voll da. Und so sehr, dass sie bei ihm war und alles ordnete. Sie ist der Urplan, in Lateinisch Conceptio, die reinste Conceptio, Immaculata Conceptio, nach welchem Plan Gott eben das ganze Universum geschaffen hat. Der Grund für das Dasein Mariens, dass sie überhaupt existiert, ist eingetaucht in das Geheimnis Gottes. Seht, ihr Leben auf Erden wird nur der sichtbare Ausdruck sein für ihr Ich selbst bin vom Himmel. Das heißt, ihr Wesen, ihr Fundament, ihr innerstes Sein ist nicht Schöpfung, sondern Schöpfer. Ist nicht Zeit, sondern Ewigkeit, ist schlicht der Himmel. Niemals wird sie für etwas anderes leben als für Gott. Das ist wichtig. In ihrem ganzen Sein wird sie einzig und immer in Ewigkeit die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes, der Tempel, die Braut des Heiligen Geistes sein. Das ist ihr innerstes Wesen. Auf das hin war sie geschaffen. Deshalb bestand sie in Gottes Geist ganz auf Gott hingerichtet und ganz in die heilige Dreifaltigkeit eingetaucht, bevor sie noch auf der Welt existierte. Sie sagt, um noch einmal deutlicher zu werden, sie sagt nicht, ich komme vom Himmel, sondern sie benutzt das Wort, ich bin, soy, ich bin. Es ist sozusagen die Definition von Maria selbst. Sie möchte sagen, mein Sein, meine Identität, mein Ich ist es, vom Himmel zu sein. Nun aber bedeutet der Himmel ewiges Leben, Heiligkeit, Licht ohne Dunkel, ewiger Friede, absolute Vollkommenheit. Alles ist rein und unbefleckt. Daher ist diese Selbstdarstellung hier am Anfang von Fatima ein treuer Widerhall ihrer Antwort auf Bernadettes Frage in Lourdes. Wer bist du? Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Das ist immer wichtig, wenn die Mutter Gottes gefragt hat, wer sie ist, dann sagt sie, ich bin, und gibt eine Antwort und gibt sie stellt dann ihr ganzes Wesen uns zur Verfügung. Sie zeigt wirklich, wer sie ist. Das ist die Definition. Nun gibt es noch ein weiteres wichtiges Detail zu erwägen. Genau genommen, wenn Sie das so hören, kann nur Gott sagen, ich bin. Weil nur Gott ist. Das ist übrigens seine eigene Definition im Alten Testament, der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Wenn Geschöpfe sagen, ich bin, dann meinen sie, ich habe. Denn niemand könnte vernünftigerweise sagen, ich bin das Leben. Wenn einer von euch das sagt zu mir, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, dann denke ich mir, ich glaube, dann müssen wir mal zum Psychiater schicken. Denn niemand von uns ist das Leben. Wir haben nur das Leben. Ich bin die Wahrheit, ich sage die Wahrheit. Ich habe, drückt Besitz aus. Ich bin, bedeutet Eigentum. Ich habe, zeigt, dass ich teilhabe. Ich bekomme das von jemand und hab's auch. Aber wenn ich sage, ich bin, dann bin ich's aus mir selber und stehe in mir selber. Und deshalb kann nur Gott sagen, der Herr, weil er Gott ist, unser Heiland, ich bin die Auferstehung des Lebens. Bevor Abraham war, bin ich. Das ist sehr wichtig zu sehen. Wenn man also jetzt nun fragt, wenn das aber jetzt Gottes Eigenschaft ist, ist es dann nicht übertrieben oder unpassend, wenn Maria in Lourdes sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis und in Fatima, ich bin vom Himmel oder ich bin himmlisch. Es wäre so, wenn sie von ihrem eigenen geschaffenen Sein sprechen würde, denn ihr geschaffenes Sein, das ist nichts, genauso wie deins und meins. Wir haben nichts aus uns selber. Wenn aber Gott ihr erlaubt, sich in solcher Weise vorzustellen, und das tut er ja, bedeutet das, dass in ihr tatsächlich etwas wesentlich Göttliches ist. Was? Aufgepasst, sie ist nicht die vierte Person der heiligsten Dreifaltigkeit. Wir tun nicht die Maria vergöttlichen und aus ihr, wie viele Andersgläubige uns anklagen, eine Halbgöttin machen. Das ist gar nichts das. Und trotzdem ist etwas wesentlich Göttliches in ihr. Die Protestanten, die tun immer uns anklagen, wenn die Mutter Gottes solche Dinge sagt, ich bin, dann sagt sie, sie frevelt. Sie tut sich Gottes Eigenschaften aneignen. Sie kann das nicht sagen. Ein Geschöpf kann nicht sagen, ich bin. Aber sie kann es trotzdem sagen. Denn dank ihrer Gnadenfülle und ihrem Freisein von jeglichem Sündenmacken empfing Maria, wie ich kurz angedeutet habe, ganz und gar das Donum Altissimi, das Geschenk von Vater und Sohn, den Heiligen Geist in ihrem Herz. Er wohnt so gänzlich in ihr, durchdringt sie so sehr, dass nichts von ihr selbst von ihr übrig bleibt. Sie ist ganz eingesunken in den Heiligen Geist, so dass sie voll der Gnade ist, voll der göttlichen Gnade, voll des göttlichen Lebens, voll von Gott. Das bedeutet, dass alle ihre Gedanken, Worte und Taten nunmehr ganz die Gedanken, Worte und Taten des Heiligen Geistes sind. Und im Heiligen Geist, als Braut des Heiligen Geistes, als Gegenwart des Heiligen Geistes und mehr noch der Heilige Geist in ihr, lässt sie sagen, ich bin. Der heilige Maximilian Kolbe erklärt uns das in anderen Worten. Sie ist auf unaussprechliche Weise, jetzt kommen wir wieder auf das, was ich abgebrochen habe im letzten Vortrag. Sie ist auf unaussprechliche Weise in den Heiligen Geist eingetaucht als seine Braut. Aber dies trifft auf sie in unvergleichlich vollkommener Hinsicht zu, als es überhaupt unter Geschöpfen ausgedrückt werden kann. Was für eine Gemeinschaft ist das zwischen ihr und dem Heiligen Geist? Sie ist vor allem innerlich. Es ist die Vereinigung ihres innersten Seins mit dem Sein des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in ihr, lebt in ihr, vom ersten Augenblick ihrer Existenz an, und er wird immer in ihr leben bis in alle Ewigkeit. Es ist ein Durchdringen ihres ganzen Wesens durch den Heiligen Geist, der dritten Person der heiligsten Dreifaltigkeit. Und worin besteht dieses Leben des Heiligen Geistes innen, der die Liebe des Vaters und des Sohnes ist? Er selber ist die Liebe in ihr. In ihr ist die Liebe des Vaters und des Sohnes. Die Liebe, mit der Gott selbst sich liebt. Die Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit. Eine fruchtbare Liebe, eine Empfängnis. Und das ist genau das, was Maria so göttlich macht. Deshalb sagt der Grignion, heilige Grignion vor, la divine Marie, das heißt die göttliche Maria, weil hier sie ganz durchdrungen von Gott ist. Insbesondere, weil der Heilige Geist sie so völlig durchdringt, dass der heilige Maximilian Kolbe es wagt, weiterzugehen, sie nur als Braut des Heiligen Geistes zu bezeichnen. Braut und Bräutigam in tiefster Seele, in der tiefsten vereint. Die Braut, die empfängt den Namen des Bräutigams, und deshalb darf sie auch sagen, ich bin wie der Heilige Geist. Aber er geht noch weiter, er sagt, sie ist gleichsam die quasi Fleischwerdung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist so in ihr, dass er ganz sichtbar in ihr geworden ist. Diese quasi Inkarnation, die der heilige Maximilian hier etwas wagemutig diesen Wort sagt, er sagt quasi, und vergleicht es mit der Inkarnation, mit der Menschwerdung des Wortes Gottes. Gott ist Mensch geworden und hat eine menschliche Natur angenommen. Und so wurde Christus Mensch. Aber hier haben wir zwei Naturen in einer Person. Im Falle des Heiligen Geistes mit Maria bleiben die Personen unterschieden und zwei Naturen und sind moralisch miteinander verbunden so sehr, dass es in Maria nichts mehr gibt, was nicht völlig, völlig besessen ist vom Heiligen Geist. Völlig durchdrungen vom Heiligen Geist. Das heißt, es gibt in Maria kein Gedanke, kein Wort, kein Werk, nichts, was nicht Heiliger Geist wäre. So sehr ist er in ihr. Und das macht sie dann göttlich. Das ist eine wunderbare, tiefe Wahrheit, die eben gesehen werden muss, um das Geheimnis Mariens verstehen zu können. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Was sind die von Anfang an die großen Themen von Fatima? 13. Mai. Hier besonders die Schwester, die kleine Lucia, fragt ja die berühmte Frage, hört Maria, ich bin vom Himmel, und sie fragt, werde ich auch in den Himmel kommen? Die Engelserscheinungen, die dreimal vorher geschehen sind, im Jahr 1916, da hat der Engel ganz klar gesagt, dass die Kinder zu Gott beten müssen, ist der Vorrang Gottes, die Verehrung der heiligsten Dreifaltigkeit, das ist das Gebet des Engels von Fatima. Dieses Engelsgebet, das Gebet des Engels von Fatima zeigt die großen Themen von Fatima sehr klar an. Die Bekehrung zu Gott und die Wiedergutmachung für die Vergehen gegen Gott. Unsere liebe Frau will diese Themen in die Herzen der Kinder einprägen, indem sie ihnen Gottes Licht mitteilt und sie in die Tiefen der Majestät und der Liebe Gottes eintaucht. Und jetzt wird sie, die Mutter Gottes, diese großen, wirklichen Themen eben ansprechen. Zunächst einmal kommt die große Frage von den letzten Dingen. Das ist wichtig für Fatima. Der 13. Mai ist eine Antwort eben, was ist eigentlich wesentlich? Was sind die wichtigsten Dinge? Das sind diejenigen, die bleiben, die letzten Dinge. Werde ich in den Himmel kommen? Das ist die Frage. Jetzt, meine Lieben, stellen Sie sich vor, die Lucia fragt diese Frage.
Was für eine Lektion für dich und mich, für unsere materialistische und gottlose Zeit, wo beinahe jeder ganz der Welt zugewandt ist und seinem kurzen Leben darin. Wie oft taucht diese Frage in den Köpfen der Leute auch heute bei Gläubigen, bei eifrigen Katholiken auf? Und ich, werde ich in den Himmel kommen? Wie oft frage ich mich das? Diese kleine Frage von Lucia ist wie die Zusammenfassung des Lebens aller Heiligen. Auch das Ziel der gesamten Erlösung. Denn alles in unserem Leben sollte sich um das einzige Notwendige, wie der Heiland sagt, das Unum Necessarium drehen. Das eine Notwendige ist, werde ich in den Himmel kommen? Und wenn ich mir frage, was ich mir für Fragen stelle, was ich mir für Sorge mache, dann würde ich eher fragen, werde ich meinen Geldbeutel voll haben? Werde ich nächstens Arbeit bekommen? Werde ich gesund werden? Werde ich dies, das, das und das und das? Aber die Frage aller Fragen, werde ich in den Himmel kommen, die steht meistens nicht leider auf der Liste, auf der Nummer 1. Oder vielleicht ein klein bisschen die Frage ein bisschen umformen. Was habe ich heute getan, um den Himmel zu kommen? Das ist dasselbe. O Maria, du kamst nach Fatima, um diese wichtigste Frage zu beantworten. Die Antwort wird Ja sein, wenn ich auf deine Bitten eingehe. Die Mutter Gottes konnte Ja sagen, weil sie sah, weil sie voraussah, dass die Kinder ihr so treu sein werden. Deshalb sagte sie Ja. Und die Kinder haben geantwortet. Und jetzt kommt es gleichsam wie eine Lawine, nicht? Und Jacinta? Und Francisco und Maria des Neves und Amelia, alle die Nächsten, die Lucia erkannt haben, die kommen jetzt an die Reihe. Diese folgenden Fragen zeigen uns, was als Nächstes wirklich wichtig für uns ist. Sie enthalten das neue Gesetz des Herrn, die wahre Nächstenliebe. Schauen Sie, werde ich in den Himmel kommen? Das ist meine Frage. Aber wenn ich wissen will, wie ich den Nächsten lieben kann, wissen soll, dann würde ich nicht fragen, ob der Nächste gesund ist und ob der Nächste es gut hat, ob es ihm gut geht, ob er glücklich ist auf Erden, ob er eine gute Familie hat oder einen guten Job oder ein gutes Auto fährt oder weiß ich was, einen netten Urlaub hat und so weiter. Das ist das einzige Wichtige für den Nächsten. Kommt der auch in den Himmel? Werden die auch in den Himmel kommen? Und wieder, was für eine Lektion für uns, die wir ständig mit uns selbst und unserer materiellen Wohlfahrt beschäftigt sind und unsere Nächstenliebe meistens auf das Beschaffen materieller Güter und weltlicher Freuden beschränken. Es hat mich immer aufgeregt, wenn in Polen kam immer neues Jahr oder Geburtstag und dann kamen die guten alten Mütterchen und kamen und haben immer gleich gesagt, Herr Pater, ich wünsche Ihnen alles Beste und vor allem, dass Sie gesund bleiben. Die Gesundheit ist das Allerwichtigste, nicht? Ich wünsche Ihnen Zdrowia. Dann habe ich mich ja immer gesagt, nicht? Dann habe ich gesagt, wissen Sie, es ist ja gut, ich freue mich, dass Sie mir die Gesundheit wünschen, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir in den Himmel kommen, dass wir heilig werden. Ja, selbstverständlich, aber ich wünsche Ihnen vor allem Zdrowia. Du kannst sagen, was du willst, das geht nicht raus, nicht? Ja? Gut. Wir sollten lernen, mit dieser Frage in die Welt zu schauen. Was ist mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit meinen Nachbarn, Verwandten, mit meinen Feinden, mit meinen Mitbürgern, mit den anderen Gliedern des mystischen Leibes? Werden sie in den Himmel kommen? Das ist die Frage, sehen Sie? Schauen Sie, Fatima ist noch viel, viel tiefer, als wir denken. Das sind ganz billige Fragen. Und wenn man das einmal auf sich selbst anwendet, dann dreht sich die ganze Welt um. Sehen Sie? Wieder ist die Antwort in Mariens Hand. Sie gibt die Antwort. Seht, Maria bekommt die Gnade von Gott, dass sie die Antwort geben kann. Eigentlich weiß ja nur Gott und kann nur Gott sagen, ob jemand tatsächlich gerettet wird. Denn er ist der Ursprung eines geretteten Menschen und des Heils der Seele. Niemand anders. Wenn er aber diese Gnade oder diese Antwort der Mutter Gottes übergibt, dann bedeutet das, dass Maria eine ganz große Rolle spielt in unserer Heiligung. Die Antwort wird Ja sein, wenn die Menschen die nötigen Mittel ergreifen, um deren Seelen zu retten. Und was sagt sie ganz genau, wenn es um den kleinen Francisco geht? Vor allem müssen sie viele Rosenkränze beten. Ich würde sagen, dass diese Antwort der Mutter Gottes, ja, und Mutter Gottes, wie geht's, kommt der Francisco auch in den Himmel? Oder kommt der Benjamin in den Himmel? Ja, aber er muss viele Rosenkränze beten. Und dann müssen sie sich vorstellen, dass sie, ja, Genau das will die Mutter Gottes, wenn sie so ganz einfach und kindlich so ganz einfache Worte gibt. Das trifft uns immer. Ja, sie werden in den Himmel kommen. Ja, ich meine, wir sollten uns dieses tröstende Versprechen unserer himmlischen Mutter tief einprägen. Dieses Versprechen gibt sie doch dir und mir auch. Allenjenigen, die ihr folgen und in den Fußstapfen der drei kleinen Kinder gehen wollen und das, was sie in Fatima von uns verlangt, eben realisieren wollen. Dann wird das Versprechen gegeben. Es ist doch bemerkenswert, dass unsere liebe Frau der Lucia enthüllt, dass ihre Freundin Maria des Neves bereits im Himmel ist. Da ein solches Wissen eigentlich nie verliehen wird, mit Ausnahme der kanonisierten Heiligen. Wir wissen nur von kanonisierten Heiligen, heiliggesprochenen Heiligen, dass sie sicher im Himmel sind. Auf diese Weise bestätigt sie uns, dass ihr Kommen vom Himmel einen wichtigen Zweck hat. Sie will uns das einzige Notwendige erinnern und uns auf dem Weg zum Himmel helfen. Deshalb ist das erste Wort von Fatima am heutigen 13. Mai, geht alles um den Himmel. Und dann nachher sofort, nächstes Thema. Und Amelia? Schockierende Antwort. Sie wird bis zum Ende der Welt im Fegfeuer sein. Das ist interessant. Das ist der Katechismus unserer lieben Frau von Fatima. Da werden uns plötzlich Wahrheiten wieder vor Augen gestellt, die wir leider allzu oft vergessen. Der Katechismus unserer lieben Frau hier fährt fort mit dem wichtigen Hinweis, dass in den Himmel kommen wirklich keine einfache Sache ist. Das ist nicht einfach so ein Zuckerschlecken. Der Weg zur Heiligkeit ist harte Arbeit und verlangt heroische Großherzigkeit, wie wir im Folgenden übrigens sehen werden. Wenn es auch der Hauptzweck der Erscheinung unserer lieben Frau ist, uns die Wichtigkeit zu zeigen, in den Himmel zu kommen, Rettung der Seele, Heiligkeit, überwältigende Glückseligkeit im Licht, das Gott ist, so ist es dennoch ebenso wichtig zu wissen, dass nur die völlig Reinen Gott sehen werden und dass ein Mensch nicht mit Gott selbst, der reines Licht ist, vereinigt werden kann, solange er angesteckt ist von der Dunkelheit der Sünde. Und deshalb muss die Reinigung durch. Und nun kam der Katechismus über die letzten Dinge, da beinahe niemand, auch von großen, wenn ich sagen, frommen Gläubigen im Augen des Todes völlig rein ist, könnte kaum jemand in den Himmel kommen, wenn Gottes Barmherzigkeit nicht die Möglichkeit der Reinigung nach dem Tod das Fegfeuer erschaffen hätte. Das Fegfeuer ist im Grunde ein ganz großer Ort der Barmherzigkeit Gottes. Wenn Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm und praktisch alle Menschen so sterben, dass noch Finsternis in ihnen ist, könnten sie nicht zu Gott kommen. Wenn es nicht eine Reinigung gäbe nach dem Tod, wären die allermeisten Menschen in der Hölle. Weil im Himmel gibt es nicht die geringste Finsternis. Und wie die meisten Menschen sterben eben und sind noch nicht rein. Nun, dieser Ort der Reinigung ist ein geistiges Feuer, welches die Seelen durch gewaltiges Leiden reinigt. Unsere liebe Frau nutzt nun das Beispiel Amelians, der Freundin Lucias, um zu zeigen, wie gewaltig dieses Leiden sein kann. Bis zum Ende der Welt. Ganz brutal, könnte man sagen. Was übersetzt in unsere Sprache so viel bedeutet wie größtes Leiden bis zum Ende aller Möglichkeiten. Das will sagen, bis zum Ende der Welt. Wenn gemäß den Kirchenvätern eine Minute im Fegfeuer schlimmer ist als 100 Jahre des schlimmsten Leidens auf Erden, so können wir uns ein wenig vorstellen, was bis ans Ende der Welt bedeutet. Wiederum, welche Lektion für uns, die wir völlig eingenommen sind und unseren weltlichen kleinen Problemen und Leiden, eingeschlossen in unsere wenigen Jahre auf der Welt, in unsere kleine Gruppe von Leuten, die uns umgeben. Schaut, das Leben auf der Welt, das kann man mit einem Hügel vergleichen, hinter welchem wir ein riesiges Tal erblicken, angefüllt mit einem riesigen Feuermeer, in dem sich unzählbare Seelen befinden. Unter diesen können wir unsere Vorfahren, Verwandten und Freunde erkennen. Sie haben alle ihre Augen auf den Himmel gerichtet und auf diesen kleinen Hügel da, die Erde. Von welchem Hügel sie außerordentliche Erleichterung und oft auch völlige Erlösung von ihren Schmerzen erlangen können. Schaut mal, ihr schaut hier in das Tal und hier wäre alles voll Feuer. Alles voll Feuer. Alles ein riesiges Feuer. Und in diesem Feuer seht ihr unzählige Seelen. Es gibt im Fegfeuer, wenn Sie ungefähr sehen, wenn die Seelen aus allen Generationen es gibt, die bis zum Ende der Welt da bleiben und von Anfang der Zeit der Welt bis da, da gibt es wahrscheinlich jetzt im Fegfeuer etwa 100 Mal so vielen Seelen wie im Augenblick auf der Welt sind. 600 Milliarden. Wow. Und wir denken im Fake-Feuer, da sind 25 Seelen, die warten auf mein Gebet. Das ist dieses Feuermeer. Und die gucken alle jetzt hier auf Portacelli. Portacelli passt natürlich bestens, nicht? Die Pforte des Himmels. Gut. Schauen auf Portacelli und gucken mit Sehnsucht da hoch und warten darauf, dass hier von diesem kleinen Hügel etwas kommt. Schauen Sie. Außerordentliche Erleichterung und oft völlige Erlösung von ihren Schmerzen. Ich bin überzeugt, dass die Mutter in jedem ihrer großen Feste und besonders an den Fatima-Tagen ihre Gnade in das Fegfeuer fließen lässt, um viele Seelen daraus zu bringen, mit unter der Bedingung, dass sie hier auf Erden auch wirkliche Mitarbeiter hat, nämlich ihre Kinder. Wenn nur die Menschen dort auf diesem Hügel nicht mit sich selbst beschäftigt werden, sondern ein klein wenig Nächstenliebe besäßen, um ihnen ihren Leiden zu helfen. Unsere liebe Frau erinnert uns ganz am Anfang ihrer Erscheinungen an diese gewaltige Welt des Fegfeuers. Die gefüllte ist mit Milliarden von Seelen. Erstens, um uns anzuregen, ihnen zu helfen, weil sie doch auch alle ihre geliebten Kinder sind. Und zweitens, um uns zu ermahnen, dass dieser Ort für viele Jahre auch unser Ort sein könnte, nach einer kurzen Zeit auf Erden, wenn wir uns nicht bemühen, in den Himmel zu kommen. Darum geht's ja. Der Gedanke an das Fegfeuer hilft uns, uns von uns selber loszulösen, von unserer lächerlichen kleinen Welt, um einen flüchtigen Blick in die andere Welt zu werfen, die wesentliche und die wahre Welt, um so in der Wahrheit zu leben. Das ist sehr wichtig. Es ist unsagbar wichtig. Und schaut, wir sind völlig eingenommen von unseren kleinen Leiden. Denken Sie daran, das ist, glaube ich, der heilige Hieronymus, der das spricht. Eine Minute im Fegfeuer ist mehr als 100 Jahre größter Leiden hier auf Erden. Und wenn wir mal ein kleines Schmerzchen und irgendwas haben, dann sind wir gleich außer Rand und Band. Schließlich gibt uns unsere liebe Frau eine wichtige Lektion über die Kirche. Sie erscheint hier auf der Erde, um bei ihren Kindern der streitenden Kirche zu sein. Aber der Grund der Existenz der streitenden Kirche ist einzig eine Vorbereitung für die triumphierende Kirche im Himmel. Dazwischen steht die leidende Kirche, um den armen Sündern die Chance zu geben, sich für die ewige Seligkeit auch noch nach dem Tode vorzubereiten. Und alle drei bilden eine Kirche. Was sie verbindet, ist die Gnade Gottes und das Instrument der Gnade Gottes, unsere liebe Frau. So, jetzt hat die Mutter 5 Sätze gesagt und das alles kann man darin sehen. Ist das Ziel nun einmal festgelegt, spricht unsere liebe Frau von den Mitteln, die zu gebrauchen sind. Unsere Frau, Mutter Gottes, sprach in Lourdes zu Bernadette: Ich verspreche dir nicht, ich habe es schon gesagt, dich in dieser Welt glücklich zu machen, sondern in der anderen. Ähnlich in Fatima, nachdem sie den Kindern den Wimmel versprochen hat, kündigt sie sofort Leiden an. Es ist immer nur der königliche Weg des Kreuzes, wie der heilige Ludwig Maria so schön sagt, der zum Lichte führt. Schon ein Jahr vorher hat der Engel die Kinder eingeladen, Gott unaufhörlich ihre Leiden darzubringen. Nehmt vor allem die Leiden an, sagte er, die der Herr euch senden wird, und tragt sie mit Ergebung. Nun aber bittet unsere liebe Frau noch viel mehr. Sie fragt: Wollt ihr euch Gott schenken, bereit, jedes Opfer zu bringen, jedes Leiden anzunehmen, das er euch schicken wird, als Sühne für die vielen Sünden, die großen Themen von Fatima, durch welche er beleidigt wird, und um die Bekehrung der Sünder zu erlangen? Wiederum, unsere liebe Frau betont den gewaltigen Wert der Opfer, Kreuze und Leiden für die Verherrlichung Gottes und die Rettung der Seelen. Nachdem unsere liebe Frau den Kindern ihre letzten Dinge gezeigt hat, die kommen werden, würde man jetzt erwarten, dass sie ihnen den Ratschlag geben würde, alles Weitere zu erzählen, bei den Priestern Messen lesen zu lassen, Gebete zu organisieren oder andere apostolische Taten zu veranlassen. Nein, das erste Mittel, das die Mutter Gottes angibt, ist nicht das Gebet, sondern freiwilliges Leiden zur Sühne für die Bekehrung der Sünder. Das ist sehr interessant. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass diese Leiden bereitwillig angenommen werden müssen, um übernatürliche Frucht zu bringen. Es ist nicht nur Leiden. Man kann leiden und fluchen beim Leiden. Man kann leiden und einfach resigniert dahin vegetieren und nichts geschieht. Viele Menschen leiden, jeder Mensch leidet. Nur was er mit diesem Leiden macht, entscheidet den Wert dieses Leidens. Konkret müssen sie ein Akt der Liebe zu Gott und zum Nächsten sein. Und auf diese Weise die vollkommene Befolgung des größten Gebots, von dem wir anfangen, sprechen zu haben. Je bereitwilliger sie angenommen werden, umso mehr sind sie ein Akt der Liebe, umso mehr Frucht sind sie. Da gibt es praktisch keine Grenzen in der Hingabe. Ich kann mein Leiden annehmen, ja, wenn es halt sein muss, ich opfer's dir, Herr. Aber nimm's halt, nichts, nimm's halt. Schon das nimmt er und wird daraus Frucht bringen. Aber wenn ich sage, oh, jetzt kriege ich gerade eine aufs Dach, jetzt werde ich mal schwer verdemütigt. Und statt dass ich jetzt ausbreche und wie üblich still bleibe und sage, oh, das ist jetzt eine gute, eine beste Gelegenheit, um dir das aufopfern zu können. Mit innerem Lächeln werde ich jetzt das aufopfern, mein Heiland, ich danke für diese Verdemütigung. Boom! Ah, kriege ich den Nächsten auf den Kopf, nicht? Und so, und dieser Gedanke und diese fast Freude, dem Heiland jetzt ein schönes Geschenk bringen zu können, um viele Seelen zu retten. Das ist schon ein Leiden aus Liebe. Deshalb bittet unsere liebe Frau die Kinder um deren freiwilligen Zustimmung. Und nachdem sie diese sofort erhalten hat, verkündet sie, denn die Worte Gottes, wenn die Mutter Gottes um Zustimmung bittet, dann ist es nicht nur ein Gerede. Dann werdet ihr viel zu leiden haben. Sofort kommt die Antwort. Dies zeigt uns, dass die Worte unserer lieben Frau niemals bloß small talk, you know, little work, ein klein bisschen so nettes Geplätscher, nicht schönes Geschwätz sind, leichtfertige Unterhaltung. Nein, die Worte unserer lieben Frau verpflichten vollständig. Wenn man Ja sagt, gilt es Ja und da sind alle Konsequenzen drin. Dann, nach dem Opfer, neben dem Opfer und Leiden, spricht unsere liebe Frau in jeder Erscheinung auf einem anderen Mittel. Auch ein anderes Mittel, Gebet. Und vor allem, berühmtes Wort, den täglichen Rosenkranz. Der tägliche Rosenkranz. Der Engel hatte die Kinder bereits für ein Leben des Gebets vorbereitet, indem er vor allem die kleinen Stoßgebete betonte, welchen man das Gebet des Engels, das berühmte Gebet, das ich gerade erwähnt habe, anfügen kann. Wir werden sehen, dass jede Erscheinung in Fatima uns auch zu einem regelmäßigen und tiefen geistlichen Leben anleitet. Wenn wir diese Mittel nutzen, wie die Kinder von Fatima sie genutzt haben, werden wir auch dieselbe Wirkung in unseren Herzen erleben, wie sie in ihren Herzen geschehen ist. Und wenn die Kinder in Fatima es geschafft haben, betrachten zu beten, dann sollte bloß keiner von uns sagen, Vater, Pater, ich kann das nicht, das ist zu schwer für mich. Also wenn kleine Kinder das schaffen, eine achtjährige Jacinta das Besten schafft, weil die Mutter Gottes ihr diese Gnade gibt, will die Mutter Gottes dir auch diese Gnade geben. Sie möchte nicht, dass du oberflächlich bleibst. Und wenn du nur mit den Lippen betest, wirst du immer zerstreut sein. Wenn du nicht in die Betrachtung der Geheimnisse Gottes eindringst, dann wird all unser Gebet immer nur an der Oberfläche sein und wir werden nie in die Tiefe gelangen. Das wichtigste und größte Mittel in einem solchen Leben des Gebetes und der Leiden kommt allerdings von Gott selbst. Die Gnade Gottes wird euer Trost sein. Das ist das letzte Wort Mariens. Auf unserem Weg zum Himmel müssen wir natürlich stetige Anstrengungen machen. Das ist klar. Wir müssen uns bemühen, Tag und Nacht, immer wieder. Aber es wäre der größte Fehler, in den auch einige von uns tief sitzen, dass davon unsere Heiligkeit abhängt. Denn wir würden jeden Abend mit großer Mühe sagen müssen, ich hab's nicht geschafft. Und dann werden wir kleinmütig und verzagen. Unsere Anstrengungen, so wichtig diese auch sind, versetzen uns bloß in die Bereitschaft, Gottes Gnaden zu empfangen. Er gibt uns sein Licht und sein Leben, seine Gnade, die unsere Seelen umwandelt und heiligt. Und das zeigt jetzt die Mutter Gottes mit einem großen, wunderbaren Tat. Sie spricht, die Gnade Gottes wird euer Trost sein. Und in diesem Augenblick, ich zitiere, öffnete sie zum ersten Male ihre Hände. Und vor dort ging ein solch starkes Licht aus, dass es uns in die Brust und bis ins Innere unserer Seele drang und wir uns selbst in Gott, der dieses Licht war, schauen konnten, viel klarer, als wir uns im besten Spiegel sehen können. Das ist einmalig, das. Das darf man nicht überlesen. Die Schauung in Gott. Eine geheimnisvolle, erstaunliche Vision. Und das kommt durch Maria. Maria gibt die Vision Gottes. Die universelle Mittlerschaft Mariens ist ja angesprochen. Das ist gegeben. Es ist eine unergründliche Gnade. der Mutter Gottes, die die Seelen dieser Kinder direkt in Gottes Licht einführt. Dreimal werden die Kinder dieses erstaunliche Phänomen betrachten. Am 13. Mai, 13. Juni und 13. Juli. Lucia gibt nun die wichtige Erklärung. Wir fielen auf unsere Knie. Wir wurden mit einer solch gewaltigen Gotteserkenntnis erfüllt, dass es nicht einfach ist, darüber zu sprechen. Gemäß den größten Fatima-Spezialisten ist hier der Kern aller Erscheinungen in den drei Mitteilungen von Gottes Licht durch die Immaculata enthalten. Hier ist es wesentlich von Fatima. Das wissen die meisten Menschen gar nicht, dass es sowas gibt. Und alles ist hier von größter Wichtigkeit. Zuerst bloß die Geste unserer lieben Frau. Zum ersten Male öffnete die Hände und uns ein so starkes Licht übermittelte, dass es als von ihren Händen ausging. Das ist wichtig. Wir sollten wie die Kinder auf unsere Knie fallen und auf ihre Hände schauen. Diese Hände, die das Jesuskind hielten, die während ihres ganzen Lebens hart gearbeitet hatten. Aber diese Hände sind noch vielmehr ein Symbol. Wir brauchen unsere Hände, um den anderen das zu geben, was wir selber haben. Meine Hände öffnen bedeutet mein Herz öffnen, mich selbst öffnen, die Tore meiner Innerlichkeit öffnen. Und da Maria voll der Gnaden ist, so überschwemmen Ströme der Gnaden die bei ihr stehen, wenn sie ihre Hände öffnet. Lucia betonte, dass die Gnaden, das Licht von ihren Händen ausgingen. Das bedeutet, dass sie nicht nur die Tür zum Himmel öffnete, sondern dass sie selbst das Tor zum Himmel ist. Porta Celi, genau das, Pforte des Himmels. Was gibt sie uns? Ein so ungeheuer starkes Licht. Gott selber ist dieses Licht. Ein Licht, in dem wir uns selbst klar erkennen, als wenn wir uns im besten Spiegel betrachten würden. Dieses Licht ist die Realität, die einzig wahre Realität. Alles andere ist bloß Schatten und nichts. Hier erhielten die Kinder eine der größtmöglichen mystischen Gnaden, die Vision Gottes selbst. Das muss man hier sehen. Was die Kinder wirklich in diesem Moment gesehen und empfangen haben, können wir nur aufgrund der Auswirkungen beschreiben. Und die erste Reaktion, was haben die Kinder getan? Sie fielen auf die Knie. Und was sagten sie? O allerheiligste Dreifaltigkeit, ich bete dich an. Das ist interessant. So sahen sie in diesem Licht mit Sicherheit, denn allein waren Gott in drei Personen. Das unaussprechliche Geheimnis der Dreifaltigkeit. Und das zweite Stoßgebet, mein Gott, ich liebe dich im allerheiligsten Sakrament. In diesem Licht müssen Sie die Gegenwart Gottes in der Welt gesehen haben. Eine Zusammenfassung der Geheimnisse der Erlösung, welches in der Gegenwart unseres Herrn in der Eucharistie gipfelt. Francisco wird später sagen, ich liebte es, den Engel zu sehen. Ich liebte es noch viel mehr, unsere liebe Frau zu sehen. Am meisten liebte ich es, unseren Herrn in diesem Licht Mariens zu sehen, das unser Herz durchdrang. Ich liebe Gott so sehr. Er hat Gott gesehen in diesem Licht. Und was ist nun die Wirkung dieser Vision? Alle drei waren absolut erfüllt von Liebe und Selbsthingabe. Nicht nur im Moment der Vision, wie sie selbst aussagen, sondern während ihres ganzen Lebens bis zum Tod hat diese Vision, hat dieses Licht sie durchdrungen. Man kann sagen, dass das ganze Leben der drei nichts anderes war als ein ununterbrochener Liebensakt zu Gott, ein Leben in seiner Gegenwart, ein Suchen seines Willens und seines Wohlgefallens. Die Vision, diese einzige Vision brachte ihnen so viele Gnaden, dass Gott das, was er sonst während langen Jahre seinen besten Freunden, den Heiligen, schenkt, hier in wenigen Minuten vollbrachte. Nachdem sie Gottes Licht erfahren hatten, wollten sie nichts anderes mehr als ihn selbst, seine Ehre. Und diese Gnade ist genau das, was Gott allen zuteil lassen möchte, die sich dem Geheimnis von Fatima nähern, meine Freunde. Das ist ja der Witz. Dann kommt noch ein besonderer Eindruck, die Traurigkeit Gottes. Francisco fügt hinzu, Gott ist sehr traurig wegen der vielen Sünden. Wir dürfen nie mehr eine Sünde begehen. Und wirklich wird er sein kurzes Leben in besonderer Betrachtung dieses Geheimnis zubringen. Was tust du, Francisco? Ich denke an Gott, der so traurig ist wegen der vielen Sünden, wenn ich ihn nur trösten könnte. Genau die Antwort, die der Engel 1916 verlangte, als er ihnen die mystische heilige Kommunion gereichte. Tröstet euren Gott. Der berühmte Pater Don Alonso, Joaquin Alonso, der einer der größten Fatima-Spezialisten ist, erklärt, dass wir zwischen dem äußeren und dem inneren Aspekt der Botschaft von Fatima unterscheiden müssen. Der äußere und der sichtbare Aspekt ist mehr apologetisch. Das bedeutet, um vor der Welt die Glaubwürdigkeit von Fatima zu beweisen, um die Gläubigen anzuspornen, den Wünschen unserer lieben Frau Folge zu leisten. Aber die wesentliche innerste Botschaft, die grundlegende Realität von Fatima, ist nur im inneren Aspekt enthalten. Es ist eine besondere Erfahrung der göttlichen Welt, von Gott und seinem Willen und die ausschließliche Mittlerschaft unserer lieben Frau zwischen Gott und der Welt. Das ist die Mitteilung durch Maria des großen Lichtes Gottes. Lassen Sie mich diese erste Erscheinung zusammenfassen. Wenn Sie oft über dieses Ereignis vom 13. Mai 1917 betrachten, werden Sie nach und nach erkennen, wie weit Fatima von der säkularen und auch von der religiösen Atmosphäre unserer Zeit entfernt ist, in welcher wir den Menschen und sein Leben auf Erden ins Zentrum rücken, als sei dies das Wichtigste und oft das einzig Wertvolle. Und selbst wenn wir an Gott glauben, ist er kein wichtiger Faktor, nur so etwas wie ein Sicherheitsdienst, ein Wesen weit weg von uns, das nichts mit unserem konkreten Leben zu tun hatte. Wenn der heilige Pius X. ausruft, dass wir in den Zeiten des Antichristen leben, weil die Leute leben, sich verhalten, als ob Gott nicht existieren würde, dann verstehen wir die Wichtigkeit dieser ersten Erscheinung von Fatima besser, wo Gott alles ist. Er ist Licht und außer ihm ist nur Dunkelheit. Und auf diese Weise weckt uns Fatima aus unseren Illusionen auf und macht uns widerstandsfähig gegenüber den Lügen der Machthaber unserer Welt. Worauf es ankommt, sagt die Mutter am 13. Mai, ist die Ewigkeit. Und am 13. Juli führt sie die Höllenvision an, also Himmel oder Hölle. Und der Weg zur Ewigkeit ist Gebet, Opfer, Kampf gegen die Sünde, Rettung der Seelen und vor allem Dingen die unglaubliche Seligkeit in Gottes Licht, seine Liebe. Das ist das Wesentliche. Und nun zu guter Letzt. Ganz schön bist du, Maria. Tota pulchra eso, Maria, singt unsere Liturgie. Das ist auch, was Jacinta nach der Betrachtung der himmlischen Vision nicht aufhörte, immer wieder zu wiederholen. Oh, was für eine wunderschöne Frau. Oh, was für eine wunderschöne Frau. So wunderschön, dass alle Bilder, alle Statuen der Erscheinung sie enttäuschten. Es ist unmöglich, sie darzustellen, wie sie wirklich ist. Wir können sie nicht einmal richtig beschreiben mit den Worten dieser Welt. Kein Zweifel, die Kinder von Fatima, genauso wie die heilige Bernadette von Lourdes oder die heilige Katharina Labouré von Paris oder Melanie und Maxime in La Salette, hatten das Privileg, den glorreichen Leib der unbefleckten Jungfrau zu sehen, der Königin des Himmels und der Erde, den gleichen Leib, mit dem sie in den Himmel aufgenommen wurden. Sie sahen Maria so, wie sie ist, jetzt und für immer an der Seite des göttlichen Sohnes sitzend. Und es lohnt sich zu betrachten, wie sie den Sehern erschienen ist, mit allen Details, die Lucia beschreibt. Es wird uns helfen, sich ihr zu nähern und sie viel mehr zu lieben als zuvor. Das ist das letzte Wort über den 13. Mai. Wie in Lourdes erscheint unsere liebe Frau sehr jung. Lucia beschreibt sie als etwa 15 Jahre alt. Diese erstaunliche Jugend ruft uns einen Aspekt ihres Geheimnisses in Erinnerung. Denn wenn wir Kinder oder junge Menschen sehen, denken wir oft an ihre Eltern. Die Jugend Mariens erinnert uns daran, dass sie die ewige Tochter des himmlischen Vaters ist. Dieser Gesichtspunkt lässt uns über ihre Wurzeln, ihre Schöpfung, ihren Geburtstag, aber auch ihre Empfängnis und besonders ihre unbefleckte Empfängnis nachdenken. In gewisser Weise kommt sie aus den Tiefen des göttlichen Lichts, aus dem Schoß der allerheiligsten Dreifaltigkeit und sie erhält deren Kraft und Licht und Schönheit jederzeit aufs Neue. Jugend bedeutet Reinheit und Schönheit. Das ist die Immaculata. Maria ist immer unberührt in ihrer Seele, in ihrem Herzen, in ihrem Körper, denn sie ist voller Licht und Leben Gottes. Wir sollten unsere Augen oft zu dieser ewigen, unvergänglichen Schönheit erheben, zum Meisterwerk von Gottes Schöpfung, dem lebendigen, spiegelnden Abbild seines ewigen Lichts und seiner ewigen göttlichen Schönheit. Dann werden wir den Sinn fürs Schöne, für das Wahre, das Heilige und Reine bewahren. Dann wird er wieder in Lourdes, erscheint sie sehr klein, kaum 1,50 Meter groß, so sagt die Lucia. Auch diese Kleinheit hat seine Bedeutung. Sie möchte uns etwas vermitteln. Im Brevier singen wir vor ihr, da ich noch klein war, gefiel ich dem Allerhöchsten und in meinem Leib brachte ich den Mensch gewordenen Gott hervor. In seinen Augen will sie klein sein, so klein, dass sie verschwinden würde, wenn dies möglich wäre. Ihre Demut ist Gott so wohlgefällig, dass er sie auserwählt, die Mutter Gottes zu werden. Schaut, welch ein Unterschied zu uns, die nur im Sinn haben, groß, sichtbar, bekannt, geschätzt, gewürdigt zu werden und es nicht ertragen können, zu verschwinden. Der Weg zur Heiligkeit jedoch ist der, klein werden und wünschen zu verschwinden, sodass Gott verherrlicht werde. Das ist die Kleinheit Mariens. Anderes Detail. Sie kam sehr nahe zu den drei Kindern heran. Als Sockel wählte sie eine kleine Steineiche, etwa 1 Meter hoch. Wir waren ihr so nah, dass wir uns in ihrem Lichte wiederfanden, das sie umgab, oder besser, das von ihr ausströmte, nur ungefähr 1,5 Meter von ihr entfernt. Sie schaut immer zu den Kindern. Ihre Stimme ist sanft und liebenswürdig. Wünschen nicht auch wir, unseren Liebsten näher zu kommen, wenn wir sie wirklich lieben? Und je mehr wir sie lieben, desto näher wollen wir ihnen sein. Stimmt das nicht? Und wenn wir in ihrer Gegenwart sind, geben wir Acht, dass wir nichts sagen oder uns in einer Weise verhalten, welche die Atmosphäre der Vertrautheit und Liebe stören würde. Genau das ist, was in Fatima passiert. Achtung, es ist unsere liebe Frau, die uns zu uns kommt. Sie liebt uns so sehr. Es wäre eine der größten Wohltaten für unser Leben, wenn wir verstehen und schätzen würden, wie sehr unsere liebe Frau, die Mutter Gottes, unsere Mutter wünscht, uns nahe zu kommen. Wir halten sie fern von uns. Wir gehen aus ihr weg. Wir fliehen von ihr. Wir reißen unsere Hände von ihr raus, um zu verschwinden. Und sie sehnt sich danach, so nahe zu sein, wie sie den Kindern von Fatima nahe gewesen ist. Und dann beschreibt sie Era de Luz, sie war Licht. Das wichtigste Wort, um die Gestalt unserer verliebten Frau zu erklären, beschreiben Licht heller als die Sonne. Lucia erklärt oft, wir sahen eine Frau ganz in Weiß gekleidet, strahlender als die Sonne. Ein so glänzendes Licht, dass es sie geblendet hat. Sie kam umgeben von sehr hellem Licht. Auch dieses Mal blendete sie mich. Von Zeit zu Zeit musste ich meine Augen reiben. Kurz gesagt, es war ihr auferstandener Leib in der ganzen Herrlichkeit seiner Glorie, der sich in der Kovadaire offenbarte. Und ihr Körper war dem unseres Herrn während seiner Verklärung gleich. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht, sagt der heilige Matthäus. In der großen Vision des glorreichen Christus zu Beginn der geheimen Offenbarung erscheint Jesus als der Menschensohn, dessen Gesicht leuchtete, strahlend wie die Sonne in ihrer ganzen Kraft. Und wenn er Saul auf der Straße nach Damaskus auf die Erde fallen lässt, geschieht das wieder durch dasselbe Licht. Das Licht war so intensiv, dass Saulus das Augenlicht verlor. Die Sonne ist nur ein Bild für das göttliche Licht, in dem die auferstandenen Körper Jesu und Mariens leuchten. Auf diese Weise erschien die Jungfrau in Fatima wie die Braut im Hohen Lied, schön wie der Mond, glänzend wie die Sonne, oder die apokalyptische Frau mit der Sonne umkleidet. In ihren Erscheinungen in der Covadaria bestätigt uns die gebenedeite Jungfrau, dass sie als Mutter der Sonne der Gerechtigkeit seit ihrer Himmelfahrt mit dem göttlichen Licht begleitet ist. Ist das nicht herrlich? Und obwohl ganz vom Licht glänzend, schien die Erscheinung dennoch eine reale menschliche Person von unbeschreiblicher Schönheit zu sein. Ihr Körper schien wie verschiedene Abstufungen dieses unbeschreiblichen Lichts, sagt die Lucia. Wenn wir also zu ihr beten, sollten wir manchmal zunächst einen tiefen geistigen Blick zu ihr werfen und uns vorstellen zu versuchen, wie die Kinder sie sahen. Das Gesicht von unendlich reinen und zarten Zügen scheint einer Strahlenkrone der Sonne gleich. Ihre Augen sind schwarz, die Hände auf der Brust gefaltet. Von der rechten Hand hängt ein wunderschöner Rosenkranz mit weißen Kugeln, glänzend wie Perlen in einem kleinen Silberkreuz münden, das ebenfalls glänzt. Die Füße stehen behutsam auf einer kleinen Hermelinwolke, die über die grünen Äste des Strauches fließt. Das Gewand, weiß wie Schnee, fällt bis zu den Füßen. Ein weißer Schleier, verziert mit seinem feinen, geflochtenen Gold, bedeckt Haupt und Schultern, fällt beinahe gleich lang wie das Kleid, umhüllt den ganzen Körper. Wenn Sie das sehen, das ist die Mutter Gottes, ist die Immaculata, genauso wie die Liturgie von der unbefleckten Empfängnis beschreibt. Gekleidet mit einem Gewand aus Licht, dem Symbol eines einzigartigen Privilegs, durch welches ihr mehr als auf eine andere Weise die Gnade der Erlösung zuteil worden, ihre unbefleckte Empfängnis. So sehen wir, das ist alles wichtig. Seht, Fatima, das will ich da so sagen, ist nicht eine Botschaft, es ist eine überwältigende Wahrheit. Es ist die wirkliche Anwesenheit der Königin des Himmels, die im Himmel thront. hier auf Erden. Und so möchte sie sich dir und mir nähern. Sie möchte, dass wir uns zu ihr begeben. Je mehr wir sie in unseren Gedanken haben, ihrer Gedenken und in dieser Erscheinung voller Licht und Majestät und doch voller Demut und Anmut, desto mehr kann sie uns schützen und leiten und vor den Gefahren von Irrtum und Sünde bewahren. Wenn wir zu ihr aufschauen, wie die Kinder von Fatima, können wir nur fasziniert sein von solch einer Erscheinung, geblendet von so viel Licht. Und in diesem Licht lebend werden wir leicht die falschen Lichter entdecken, die uns mit ihrem weltlichen Glanz versuchen, und wir werden uns nicht länger von ihnen beeindrucken lassen. Das ist ein klein wenig ein Kommentar zu das, was am 13. Mai 1917 geschehen ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.